Es gibt, so heißt es aus UN-Quellen, erste Hinweise auf einen Einsatz von Chemiewaffen in Syrien. Wie findet man eigentlich diese Hinweise? Was tun die UN-Experten denn vor Ort? Das möchte ich gerne von Stefan Mogel wissen. Der ist Experte für chemische Waffen beim Schweizer Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Hallo, Herr Mogel.
Guten Tag.
Herr Mogel, es gibt eine Art von Schnelltest oder wie kommen die Vereinten Nationen denn zu ihrem Ergebnis?
Da kann ich nur darüber spekulieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, chemische Kampfstoffe nachzuweisen im Felde. Die kennt man auch aus militärischen Gerätschaften. Es gibt Felddetektoren, die von verschiedensten Herstellern angeboten werden. Die machen eine erste Aussage darüber, ob es möglich ist, dass ein chemischer Kampfstoff vorliegt. Das sind sogenannte Warngeräte.
Das geht dann über Luftmessungen oder wie funktioniert das?
Bei den meisten geht das über Luftmessung, ja. Es gibt auch Systeme, die haben Adapter, dass man dann auch eine Bodenprobe ein bisschen aufheizen könnte, damit man noch etwas ausdampfen könnte, aber generell geht es schon darum, dass man da Luftmessung macht.
Wie lang ist denn Giftgas überhaupt nachweisbar?
Das hängt ein bisschen vom Stoff ab und von den vorliegenden Bedingungen. Den reinen Kampfstoff, den können Sie je nach Stoff ein bisschen länger oder kürzer nachweisen. Was aber für alle Kampfstoffe gilt, ist schon so, dass man die Abbauprodukte der Kampfstoffe doch auch noch nach einiger Zeit nachweisen kann, wenn man dann die Probe vom richtigen Ort nehmen kann.
Haben denn dann diese UN-Chemiewaffenexperten mobile Labors dabei oder schicken die Proben ins Ausland und wir müssen dann erst noch warten?
Auch hier spekuliere ich jetzt, die Organisation für das Verbot von chemischen Waffen, die OPCW in Den Haag, die verfügt über sehr umfangreiches Inspektionsgerät. Dazu gehören sogar transportable Laboratorien und Gaschromatographen, Massenspektrometern, die mitnehmen könnten. Im vorliegenden Fall glaube ich aber nicht, dass sie das gemacht haben. Meine, und das ist eine reine Vermutung, ist, dass sie sich darauf beschränken werden, möglichst aussagekräftige Proben zu finden und dann diese ins Ausland zur Analyse zu senden.
Jetzt hat es ja gerade im Vorfeld geheißen, diese UN-Experten, die müssten möglichst schnell an die betroffenen Orte kommen, weil sonst Beweise vernichtet werden könnten, weil sich das Gas vielleicht verflüchtigen könnte. Was würde sich denn zum Beispiel ändern, was dann nicht mehr nachweisbar wäre?
Man muss das ein bisschen differenzieren. Es gibt zwei Arten von Proben. Grob gesagt, es gibt sogenannte Umweltproben. Umweltproben, unter dem bezeichnet man so ziemlich alles, was mit dem Kampfstoff in Berührung hätte kommen können. Das sind Bodenproben, das wären natürlich interessant, wären Wischproben vom Innern einer angeblichen Munition, das können Kleidungsstücke von exponierten Personen sein oder irgendwelche andere Oberflächen, die mit dem Kampfstoff in Verbindung gekommen sind. Der Kampfstoff, wie gesagt, das hängt auch wieder von der Substanz ab, von seiner Persistenz. Je nach Kampfstoff verflüchtigt der sich tatsächlich relativ schnell, aber weil ein Kampfstoff ein sehr toxischer Stoff ist, das heißt, er ist reaktiv, baut er sich auch ab, nachdem er ausgebracht wurde. Und diese Abbauprodukte, die sind spezifisch und die kann man dann auch noch relativ lange nachweisen.
Welche Kampfstoffe könnten denn da überhaupt verbreitet worden sein?
Wenn ein Kampfstoff eingesetzt wurde, was ich sagen kann, ist, die Videobilder, die ich gesehen habe, die zeigen zum Teil Symptome, die man auch erwarten würde, wenn man einen Acetylcholinesterase-Hemmer, ein entsprechendes Gift eingesetzt hätte und ein Nervenkampfstoff wirkt wie ein Acetylcholinesterase-Hemmer.
Und was bewirkt er dann bei den Opfern?
Das sind die verschiedensten Symptome. Etwas Erstes, das man sieht, das ist die Verengung der Pupillen, sogenannte Miosis. Dann starkes Augen-Nasen-Laufen, erhöhter Speichelfluss, Atemnot, Krämpfe, Muskelspasmen, Zittern des ganzen Körpers, bis dann der Tod eintritt.
Wer diesen unmittelbaren Giftgaseinsatz überlebt hat, ist er denn dann über den Berg oder gibt es auch Spätfolgen?
Hier, ich bin nicht Toxikologe und bin auch nicht Mediziner. Man gibt schon an, dass man, wenn die Exposition nicht allzu hoch war und vor allem, wenn man sehr schnell auch eine Therapie dann erhält, dass man den Kampfstoff, die Vergiftung überleben kann und nachher wahrscheinlich nicht großen Spätfolgen ausgesetzt ist. Allerdings denke ich auch, ist hier sind hier die Daten relativ dünn. Es gibt wahrscheinlich nicht sehr viele medizinische Patientengeschichten, die man verfolgen kann von Personen, die einer höheren Konzentration eines Nervenkampfstoffes ausgesetzt worden waren.
Könnte man denn eventuell Abbauprodukte in den Körpern von Überlebenden oder Leichen finden?
Das ist die zweite Gruppe von Proben, die wir noch nicht angesprochen haben. Das sind sogenannte klinische Proben. Bei klinischen Proben spricht man von Proben von Urin oder von Blut zum Beispiel, von Personen, die noch am Leben sind. Diese sollten relativ bald nach der Exposition genommen werden. Beim Urin sagt man nur wenige Tage. Beim Blut sagt man vielleicht auch länger, gewisse Studien sagen bis zu 3 Wochen, aber auch das ist heikel. Allerdings ist dann die Analyse dieser Proben, die Spuren, die darin sind, das sind sehr kleine Konzentrationen und das sind dann auch Abbauprodukte oder Kombinationsprodukte im Körper, die sind relativ anspruchsvoll im Nachweis. Das ist labormäßig, analysemäßig ist das nicht ganz einfach.
Wenn jemand im Kampf erschossen wird, dann kann man anhand der Spuren des Projektils in der Regel nachweisen, aus welchem Gewehr denn dieses Projektil gekommen ist. Verhält es sich beim Giftgas ähnlich? Könnte man sagen, sollte denn Giftgas zum Einsatz gekommen sein? Könnte man sagen, das ist tatsächlich von Assads Regierungstruppen oder von vielleicht ja doch der Opposition ausgebracht worden?
Von der Chemikalie selber, vom toxischen Stoff her, können Sie das nicht. Das wäre eine Forensik, die man heute noch nicht tun kann. Zur Munition kann ich mich nicht wirklich äußern, weil ich kein Munitionsexperte bin. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, über die verwendete Munition Schlüsse zu ziehen, aber das kann ich Ihnen leider nicht beantworten.
Trotzdem, Sie haben uns, glaube ich, ziemlich weitergebracht. Stefan Mogel, Experte für chemische Waffen beim Schweizer Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Vielen Dank nach Spiez bei Interlaken in der Schweiz. Tschüss, Herr Mogel.
Tschüss.
Und dazu ist um 7:15 Hanna Immich ins Studio gekommen. Guten Morgen, Hanna.
Guten Morgen.
Leg doch mal los.
Ach so, der Jingle kommt dann erst gleich.
Nee, den habe ich schon gespielt.
Ach so. Dann fange ich mal an.
Mach doch einfach mal. Es ist übrigens 7:15.
7:15. Lamm aus Afghanistan oder Rosenwasserkonfekt aus dem Iran? Ein Restaurant im US-amerikanischen Pittsburgh serviert seinen Gästen jetzt nur Essen aus Ländern, die mit den USA verfeindet sind. Gründer und Inhaber von Conflict Kitchen ist der Kunstprofessor John Rubin. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagte er, dass er für seine Menüs extra auf Recherchereise geht, um mehr über Land und Essgewohnheiten herauszufinden. Seine Gäste bekommen mit dem Essen auch Ansichten und kulturelle Eigenarten des jeweiligen Landes vermittelt. Beim Ich esse mit einem Ausländer-Projekt wird eine Person aus dem Feindesland live zugeschaltet und der Gast kann sich mit ihm über Headset unterhalten. Inhaber Rubin meint,